Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. In der heutigen Episode widmen wir uns dem Thema klinische Studien bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. In der Behandlung von Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa steht uns mittlerweile eine Reihe von Präparaten mit unterschiedlichen Wirkmechanismen zur Verfügung. Dennoch bleibt der Bedarf an neuen Wirkstoffen ein vorrangiges Ziel, nachdem bei etwa der Hälfte der CD-Patientinnen und Patienten das Therapieziel der vollständigen Abheilung der entzündeten Darmschleimhaut noch nicht erreicht werden kann. Diesbezüglich stellen klinische Studien eine mögliche Alternative in der Behandlung von Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa dar. Fakt ist, dass es ohne klinische Studien keine neuen Medikamente gäbe und somit auch die medizinische Versorgung von CD-Betroffenen sowie zukünftige Therapieoptionen ungewiss wären. Demnach ist die Durchführung von klinischen Studien für die Zulassung von weiteren innovativen Medikamenten für uns CD-Betroffene unumgänglich. Doch wie funktioniert so eine klinische Studie in der Praxis? Wie kann man an einer solchen teilnehmen und vor allem wo? Wer betreut mich als Studienteilnehmerin oder Teilnehmer? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Und was darf ich mir von der Teilnahme an einer klinischen Studie für meinen Krankheitsverlauf erwarten? In der heutigen Episode wollen wir euch einen Einblick in den Alltag der größten CD-Studienambulanz in Österreich geben, nämlich jene an der Medizinischen Universitätsklinik am AKH Wien. Dabei stehen uns Dr. Christian Primers, Facharzt für Gastroenterologie, und CD-Nurse Tobias Mooslechner, Diplom-Krankenpfleger am AKH Wien, als Gesprächspartner zur Verfügung. Sie werden uns heute im Darmtalk einen detaillierten Einblick in den Alltag einer CD-Studienambulanz geben und euch schildern, was euch im Falle einer Studienteilnahme erwartet. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Klinische Studien, das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Episode. Schön, dass ich heute hier in der CD-Studienambulanz am AKH Wien zu Gast sein darf. Herr Dr. Primers, die erste Frage möchte ich gleich an Sie richten. Warum ist die Durchführung von klinischen Studien im Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wichtig? Beziehungsweise was genau ist der Zweck bzw. der Nutzen einer solchen Studie?
Vielen Dank für die Einladung. Die Antwort ist in Wahrheit zweigleisig. Zum einen, wie eh schon in der Einleitung erwähnt, ohne Studien hätten wir schlicht keine neuen Medikamente, die wir den Patienten anbieten können. Und zum anderen können wir eben vorzeitig durch die Studien moderne Therapien den Patienten zur Verfügung stellen, meist lange bevor sie zugelassen sind, mit unter 4-5 Jahre, bevor sie am Markt sind. Das heißt, zum einen, unsere Patienten bekommen viel früher eine moderne Therapieoption und zum anderen lernen wir auch schon sehr zeitig, mit diesen neuen Medikamenten umzugehen.
Nun werden hier am AKH Wien in der CD-Studienambulanz seit vielen Jahren klinische Studien zu Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa durchgeführt. Wie sind Ihre Erfahrungen im Umgang mit den CD-Patientinnen oder Patienten, welche sich an einer solchen Studie beteiligt haben? Können Sie vielleicht in ein paar Sätzen auch all jenen Betroffenen da draußen, welche eine Teilnahme an einer klinischen Studie vielleicht in Erwägung ziehen, jedoch aus verschiedenen Gründen ängstlich oder skeptisch sind, diese Unsicherheit nehmen?
Ja, gerne. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da bestehen viele Unsicherheiten, noch, glaube ich, Unklarheiten. Studie klingt immer nach Versuchskaninchen. Also man kriegt was, dann wird probiert und man schaut. Es ist in Wahrheit ganz anders. Die Medikamente müssen im Vorfeld genau schon getestet werden. Man muss wissen, dass sie sicher sind, dass sie verträglich sind, dass auch eine Wirksamkeit da ist, bevor wir in diese Studien einsteigen und sie in unseren Patienten anbieten. Und das Ganze ist in einem sehr, sehr guten Setting. Man hat im Regelfall den gleichen Ansprechpartner. Man hat klar definierte Termine. Es kommt davor zu Voruntersuchungen, ob man für die Studie überhaupt geeignet ist. Und ganz zu Anfang steht ein Vorgespräch, wo man alle Informationen bekommt, worum es geht, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze dann im Detail funktioniert. Eine wichtige Unsicherheit ist auch immer, weil es eine sogenannte Placebo-Phase gibt. Also am Anfang kann man ein Placebo, also ein sogenanntes Scheinmedikament bekommen. Und das wird oft als Gefahr wahrgenommen, weil man bekommt ja nichts. Ich muss aber zusagen, man wird dabei gut überwacht. Und ja, am Anfang ist dieses Scheinmedikament mit dabei, weil man auch beweisen muss, dass das Medikament wirksam ist und es nicht nur sozusagen die unter Anführungszeichen engmaschige Betreuung ist, die dann die Therapie erzeugt. Denn, das muss man leider zusagen, es gibt diesen Placebo-Effekt. Das heißt, wenn man jetzt engmaschiger betreut wird, sich besser aufgehoben fühlt, kann allein das schon dazu führen, dass es einem besser geht und man dadurch vermeintlich anspricht. Drum muss das objektiv überprüft werden.
Angenommen, jemand hat Interesse an einer Studie hier teilzunehmen. Wie sollen Patientinnen und Patienten in so einem Fall am besten vorgehen? Wo erhält man da konkrete Informationen zu aktuellen Studien und welche Schritte sind notwendig, um tatsächlich hier an der Studienambulanz an der Studie teilzunehmen bzw. vorstellig zu werden?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also zum einen gibt es eine Homepage, die ist DarmPlus, wo man Informationen finden kann über derzeit laufende Studien ganz österreichweit, also nicht nur bei uns, sondern in allen Studienzentren Österreich, da gibt es einige, Graz, Innsbruck, Linz, um ein paar wichtige große zu nennen, aber eben auch in anderen kleineren Häusern. Das andere, die ÖMCCV, die auch für uns ein ganz wichtiger Ansprechpartner ist, hat hier auch wichtige Informationen. Auch da kann man sich an die Selbsthilfegruppe wenden. Mhm. Auch die können dann zu uns weitervermitteln. Und schlussendlich kann man sich auch direkt an uns wenden. Wir sind auf der Homepage zum Beispiel unserer Abteilung auch als Studienambulanz mit Telefonnummer versehen, wo man sich an uns wenden kann. Vom Ablauf her ist es dann so, dass man idealerweise ganz kurzfristig, also mitunter auch schon am nächsten Tag, bei uns konkret dann bei mir einen Termin bekommt, Informationen zur Studie ausgefolgt bekommt, zum Durchlesen daheim, von mir kurz erklärt bekommt, wie der Ablauf ist. Und dann, wenn man das Ganze überschlafen und sich dafür entschieden hat, zu einem geplanten Screening-Termin, also wo man dann die Voruntersuchungen startet, zu unserem Zentrum wieder eingeladen wird.
Die nächste Frage haben wir jetzt eigentlich schon fast beantwortet, weil es ja mehrere Standorte in Österreich gibt, wo man solche Studien durchführen kann. Sie haben jetzt Innsbruck, Linz und Graz genannt, zusätzlich zu Wien. Ist es hier im AKH Wien auch üblich, dass Personen aus den Bundesländern an Studien teilnehmen oder ist das wirklich nur sehr wienlastig hier?
Also ja, der Fokus ist natürlich Wien und Niederösterreich, wenn man schon dazu sagen muss. Wir sind halt eine sehr große Studienambulanz und haben daher auch speziellere Studien mitunter, die nur an tatsächlich den großen Universitätskliniken laufen. Nicht alle davon, immer an allen Universitätskliniken. Das heißt, wir haben auch schon tatsächlich Patienten auch aus den entfernteren Bundesländern bei uns gehabt. Die weiteste Anreise je war aus Rumänien, muss man fairerweise sagen. Auch das geht. Der wichtige Punkt ist auch, dass die Fahrtkosten, die hier anfallen, auch ersetzt werden. Also man bekommt keine Bezahlung, weil das eine Therapie darstellt, aber man muss ja öfters in normalen Routine kommen. Es fallen ja so Fahrtkosten an, die, gerade wenn man von weiter herkommt, dann doch relevant werden können. Diese Fahrtkosten werden dann im Rahmen der Studie ersetzt.
Und ich nehme an, vor Beginn wird das auch alles ganz genau mit den Patientinnen und Patienten besprochen, welche Möglichkeiten es da gibt.
Selbstverständlich.
Sehr gut. Herr Moslechner, die nächste Frage möchte ich gern an Sie richten. Nimmt man hier am AKH Wien in der CT-Studienambulanz nun an einer klinischen Studie zu CT teil? So wird man Ihnen mit großer Wahrscheinlichkeit über den Weg laufen. Wie groß ist denn Ihr Team hier an der Studienambulanz beziehungsweise welche Aufgaben erfüllen Sie hier als CD-Nurse in der Studienambulanz und wie können sich CD-Patientinnen und Patienten den Ablauf beziehungsweise den Alltag hier vorstellen?
Ja, vielleicht zu Beginn etwas über die Größe unseres Teams. Und da muss man fairerweise dazu sagen, dass eine klinische Studie schon auch für das Personal mit einem Mehraufwand verbunden ist. Nicht nur in der Bürokratie und Administration, sondern alles rund um ist durchaus mit viel Arbeit verbunden und das schafft man nicht in einer One-Man-Show, sondern da arbeiten wir alle tatkräftig zusammen, haben da den Dr. Primas als unseren führenden Studienarzt, der die Therapie, wenn man so möchte, vorgibt und darüber hinaus haben wir bei uns zwei Diplomierte, die hier Vollzeit angestellt sind, um die Patienten zu betreuen. Mhm. Wir haben dann in der Administration noch zwei Studienkoordinatoren, die sich eben im Hintergrund um Terminkoordination, Budgets, Verträge und alles, was sonst noch anfällt, kümmert. Und wir sind eine Uniklinik, dementsprechend schwirren durchaus auch immer wieder der ein oder andere Student oder Studentin vorbei, die uns auch noch tatkräftig unterstützen. Nur so schaffen wir es, diese komplexe Betreuung auch ordentlich durchzuführen, weil das ist unser großes Bestreben, dass es unseren Patientinnen und Patienten bei uns gut geht, dass man sich hier wohlfühlt. Und dazu kommen wir vielleicht auch zu den Aufgaben, die die Pflege, meine Kollegin und ich hier in der Studienambulanz haben. Das ist nämlich in erster Linie mal ein freundliches Gesicht zu zeigen. Es ist sehr wohl so, dass man im Rahmen einer klinischen Studie öfter mal zu uns ans Zentrum kommen muss. Und dann ist natürlich nett, wenn man immer wieder die bekannten und gleichen Gesichter sieht. Wir sind nicht abgeneigt, durchaus auch einmal ein bisschen Smalltalk mit unseren Betroffenen zu führen. Man soll sich einfach wohlfühlen, wenn man schon viel Zeit mit und bei uns verbringt. Und sonst unterscheiden sich die Tätigkeiten in Wahrheit gar nicht so sehr vom normalen Ambulanz-Business, wenn man so möchte. Wir kümmern uns um Blutabnahmen, wir führen Vitalzeichenkontrollen durch, sei es die Blutdruckmessung oder mal ein EKG zu schreiben. Wenn es um die Therapien selber geht, dann sorgen wir dafür, dass Infusionen und Spritzen korrekt angewendet werden. Dort, wo es möglich ist, schulen wir auch unsere Betroffenen, dass die entsprechend die Medikamente auch zu Hause einnehmen und oder verabreichen können. Also einfach so ein Rundum-Package, damit man sich trotz der doch durchaus einschränkenden Erkrankung wohlfühlt. Da bietet man, glaube ich, ein recht gutes Service bei uns an.
Also wir haben ja auch immer wieder Kontakt zu Patientinnen und Patienten, die zum Beispiel hier an der Studienambulanz sind, zu Gast sind, sage ich mal. Für mich hört sich es ja nach so einer Wunschtraumvorstellung an Betreuung generell als chronisch kranke Person an, wo man sagt, wie Sie es erwähnt haben, auch einmal ein bisschen Smalltalk abseits führen, ein bisschen da versuchen, locker zu bleiben, weil die Situation für viele Betroffene ja angespannt genug ist. Hier ist man wirklich gut aufgehoben, also engmaschige Kontrollen, gutes Team, man ist hier gut betreut. Jetzt nochmal zu den Studien selbst. Erhalten da alle Patientinnen und Patienten von Beginn an den Wirkstoff oder das Medikament, an dem hier geforscht wird, oder werden hier Unterschiede gemacht?
So einfach ist es leider nicht zu beantworten. Schön wär's, weil das hängt natürlich auch von der jeweiligen klinischen Studie ab. Die haben alle ein unterschiedliches Design, wenn man so möchte. Und da sieht halt das Studiendesign dann vor, welcher Patient oder welche Patientin tatsächlich welches Präparat oder welche Dosierung bekommt. Und schlussendlich, gerade in den großen Zulassungsstudien, wollen es die Gesundheitsbehörden immer, dass man das Produkt gegenüber eines Scheinpräparates, also eines Placebos, kontrolliert. Was heißt das für den Betroffenen und auch sehr wohl für uns als behandelndes Team? In der Regel ist das heutzutage so, dass wenn wir die Voruntersuchungen mit Blut- und Stuhluntersuchungen, oft auch einer Darmspiegelung, durchgeführt haben und man sich als Betroffener schlussendlich dann auch qualifiziert für die Teilnahme an der Studie, dann entscheidet der Computer in der ersten Phase, was der Patient für ein Produkt bekommt. Und das kann eben sein in einer Dosierung 1, 2, 3 oder eben das Placebo. Das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen bedrohlich, weil man könnte ja quasi leer ausgehen. Fairerweise, jedes Studiendesign reklamiert da auch rein, zum einen, was ist, wenn es nicht gut läuft? Da gibt es immer ein Escape-Szenario. Und zum anderen, jede Placebo-kontrollierte Phase hat auch einen Ablauf. Das ist immer nur auf einen kurzen Zeitraum. Wir sprechen bei uns da in der Regel von maximal 3 Monaten. Und wer dann kein Ansprechen hat, der hat eigentlich immer die Möglichkeit, spätestens dann auch das Originalprodukt zu bekommen. Das heißt, ja, es kann ab und an einmal je nach Studie eine kurze Durststrecke geben, aber am Ende des Tages ist für alle gewährleistet, dass wir uns darum bemühen, dass ein guter Wirkstoff, ein moderner Ansatz zur Anwendung kommt. Und ja, wenn es gar nichts bringt, haben wir immer noch Alternativen.
Jetzt muss ich dann noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Der Computer entscheidet also in solchen Phasen. Was heißt das für Sie als Team? Wissen Sie, wie der Computer entschieden hat?
Nicht immer. Es gibt sogenannte doppelblinde Studien auch, also wo nicht nur der Patient nicht weiß, was er bekommt, sondern auch wir nicht. Hat natürlich auch den Grund, dass wir es weder bewusst noch unbewusst beeinflussen. Weil, Schmäh ole, wenn ich die Infusion zu Beginn zubereite und ich weiß, ich spritze da kein Medikament rein und hänge das dem Patienten an, da kann ich noch so ein guter Schauspieler sein. Man wird mir anmerken können, ist da jetzt was drin oder nicht. Und genau aus diesem Grund sind auch wir oft im Dunkeln gelassen, damit da eben keine Beeinflussung stattfindet und das wirklich ganz objektiv gemacht wird.
Aber wir haben es ja gehört, es wird sehr engmaschig und sehr genau kontrolliert. Also man muss sich da keine Sorgen machen. Es gibt Sicherheitsanker und es gibt Szenarien. Demnach ist das, glaube ich, alles safe.
Und das geht oft auch ein bisschen über die Routine hinaus. Mhm. Das ist auch der Punkt, warum mein Kollege zuvor das mit den Fahrtkosten auch schon angesprochen hat. Weil wir natürlich darum bemüht sind, genau zu kontrollieren, wie das Ansprechen auf die jeweiligen Produkte ist. Und das heißt halt in der Regel, dass man so alle 4 Wochen mal zu einer Blutabnahme vorbeischauen muss man fairerweise sagen, nur damit wir einfach sicher gehen, dass es Ihnen gut geht und wir mit gutem Gewissen gemeinsam dann durch die Therapie gehen können.
Mhm. Herr Dr. Brimmers, nur noch eine Frage an Sie. Wann spricht man von einer erfolgreichen Durchführung einer Studie und im Gegensatz dazu, was passiert, wenn die Patientin oder der Patient nicht auf das entsprechende Medikament bzw. den Wirkstoff anspricht oder nur unzureichend anspricht?
Ist zum Teil jetzt eh schon quasi mit angeklungen. Also in Wahrheit, erfolgreiche Durchführung ist eh schon gesagt worden, es ist ein Team-Effort. Also wir schaffen es nur im Team, das Ganze zu machen. Das ist mir auch sehr wichtig zu betonen. Wir sind ja ein sehr, sehr gut eingespieltes und funktionierendes Team. Sonst würde es auch nicht funktionieren. Was noch den Vorteil, dass sich Patienten, die sich ja im Schub, also wenn es ihnen nicht gut geht, in unsere Betreuung begeben, die würden sich sonst auf das im Regelfall auch gar nicht einlassen. Erfolgreich heißt jetzt, dass wir dem Patienten eine Therapie anbieten können. Wir besprechen im Vorfeld auch immer, ob es Alternativmöglichkeiten gibt, weil meist gibt es nicht nur die Studie, es gibt oft auch Routineoptionen. Ich plädiere immer dafür, dass man trotzdem die Studie macht, weil ich habe eine Option mehr. Die Routine läuft nicht weg und durch die Studie gewinne ich eine Möglichkeit dazu. Wenn jetzt aber trotz Abschluss der Placebo-Phase, wo man dann meist, wenn es dann nicht geholfen hat, das echte Medikament bekommt, es dann immer noch nicht hilft. Zum einen schauen wir uns das genau an. Der Patient darf jederzeit von sich aus abbrechen. Also es ist kein Zwang, ich muss jetzt mitmachen, war dann Vertrag unterschrieben, sondern wir haben die Erlaubnis, mit dem Patienten gemeinsam die Studie durchführen zu dürfen. Wenn der Patient also sagt, mir geht's nicht gut genug, ich will das nicht mehr, ist die Studie auch sofort vorbei und wir fangen mit einer Alternativtherapie an. Genauso ist es, wenn wir im Labor den Eindruck bekommen, da funktioniert was nicht gut, das ist uns zu heiß, dann brechen wir ab. Haben wir Gott sei Dank nur sehr, sehr selten. Mhm. Im Regelfall geht das immer gut. Aber wir haben eben im Hintergrund immer die Möglichkeit, auch hier entsprechend einzuschreiten. Und ja, leider, nicht jedes Medikament wirkt bei jedem Patienten. Das ist auch in der Routine so. Wenn das Medikament also nicht funktioniert, dann greifen wir auf ein Routinepräparat zurück. Oder manchmal auch, wenn in der Routine nichts mehr vorhanden ist, haben wir dann den Luxus, mit uns doch noch eine andere Studie zur Verfügung zu haben. Aber am Ende des Tages, wir überlegen uns das, wir besprechen das mit dem Patienten auch schon im Vorfeld, dass man dann weiß, welche Optionen stehen mir noch offen.
Das heißt, er wird dann auch hier weiter betreut, auch wenn es vielleicht nicht so wie gewünscht läuft. Und
selbstverständlich.
Herr Moslechner, die Abschlussfrage würde ich gerne an Sie richten. Im persönlichen Austausch mit Patientinnen und Patienten habe ich immer wieder den Satz gehört, und was ist, wenn ich mit so einer Studienteilnehmer nur ein Versuchskaninchen der Pharmaindustrie bin und mir das alles gar nicht weiterhilft? Sie als CD-Nurse führen ja immer wieder Gespräche mit zum Teil auch besorgten Patientinnen und Patienten. Was würden Sie auf so eine Frage antworten? Beziehungsweise können Sie nochmal klar auf den Punkt bringen, warum diese Angst völlig unbegründet ist und so eine Studienteilnahme auch einen immensen Nutzen für die Patientin oder den Patienten darstellen kann?
Ja, das Versuchskaninchen, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo wir nicht darüber sprechen mit den Betroffenen. Und zum Teil ja auch nicht von ungefähr die Frage, weil wer setzt sich denn schon mit klinischen Studien auseinander, wenn man nicht in der unglücklichen Lage ist, eine neue Therapie zu brauchen. Und vorweg, von einem Versuchskaninchen kann man bei uns gar nicht reden. Wir haben es zuerst schon kurz erwähnt gehabt, oder der Christian Primas hat das gesagt, dass die Produkte, die bei uns im Rahmen von klinischen Studien angewendet werden, die sind ja nicht per se neu. Die gehen durch vorige Studienphasen, die sind zuerst im Labor, die sind in verschiedenen anderen Experimenten, bevor die tatsächlich erst bei Betroffenen weiter studiert werden. Dementsprechend, so kommt man auch bei uns in ein Vorgespräch rein. Wir können Ihnen schon sagen, wir rechnen mit einem Ansprechen ungefähr dann und wann. Nebenwirkungen können wir dieses und jenes, wenn überhaupt, erwarten. Also es ist nicht so, als würden wir da komplett im Dunkeln tappen. Was der Vorteil ist, nun, Sie haben es gerade schon gehört, nicht jede Therapie wirkt garantiert. Wenn wir von einem Ansprechen pro Droge und bei 50% sowas ausgehen, heißt das, jeder Zweite braucht zumindest eine Alternative. Über eine langfristig chronische Erkrankung wird es wahrscheinlich mehr als die eine Alternative sein. Und da gewinne ich natürlich auch durch klinische Studien zusätzliche Optionen, die mir als Betroffenen Phasen der Beschwerdefreiheit ja durchaus über einen längeren Zeitraum auch schaffen können. Unsere Phase 3, Phase 4 Zulassungs- und Observanzstudien, die dauern Jahre, teilweise bis zu Jahrzehnte, wo man bei uns, so wie sonst auch, einfach dann zu seinen Kontrollen kommt, seine Medikamente bekommt und so, wie wir das in der Routine regelmäßig auch sehen, dadurch eine gute Zeit hat, trotz chronischer Erkrankung. Also der Benefit ist klar, eine zusätzliche Option im Kampf gegen die entzündliche Reaktion im Verdauungstrakt.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank für dieses wichtige und spannende Gespräch zum Thema klinische Studien. Es freut uns sehr, dass Sie beide heute bei uns im Darmtalk zu Gast waren. Wir vom CD Kompass hoffen, dass wir euch CD-Betroffenen das Thema klinische Studien näher bringen konnten. Wir haben heute gehört, dass die Teilnahme an einer klinischen Studie für einen selbst großen Nutzen darstellen kann, aber auch einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung zukünftiger Therapieoptionen darstellt. Wenn wir nun euer Interesse an aktuell laufenden Studien zur CD geweckt haben oder ihr noch weitere Informationen zum Thema Studien bei CD erhalten wollt, schaut zum Beispiel auf die Website des CD Kompass. Dort haben wir vor kurzem ein Themenspecial zu klinischen Studien bei CD veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Dort findet ihr auch Links zu einem aktuellen Interview mit ÖMCCV-Präsidentin Evelyn Groß, welche seit einiger Zeit als Botschafterin für klinische Studien im Einsatz ist und euch auch gerne alle Fragen zum Thema klinische Studien beantwortet. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns schon auf weitere wissenswerte Gespräche hier im Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa.